Bob Dylan
ist für mich immer der lebende Beweis dafür, dass man weder Gitarre spielen können muss, noch singen können muss, um ein Weltstar zu werden. Ja, das gibt noch Hoffnung für einige von uns. Was hat er in dem Lied gesungen? Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, aber es ging mehr oder weniger darum, dass er zumindest im Refrain gesungen hat, egal wer du bist und was du machst, du wirst jemandem dienen, du musst jemandem dienen, vielleicht ist es der Teufel oder Gott. Harte Worte. Heute geht es nochmal um eine andere Variante, Menschen dienen. Da stellt sich zuerst die Frage, was ist das eigentlich, dienen? Ist ja nicht mehr ein so zeitgemäßes Wort, was wir häufig benutzen, wenn wir nicht zufällig bei der Armee gedient haben. Im Wörterbuch steht, dienen heißt so viel wie jemandem oder einer Sache von Nutzen sein. Wenn wir das auf unsere Predigtreihe übertragen, wo es im Kern ja um die Kennzeichen von Gemeinde geht und heute um das Thema Menschen dienen, heißt das, ein Kennzeichen von Gemeinde ist, dass die Menschen nützlich ist, dass Menschen etwas davon haben, dass diese Gemeinde existiert. Wie ist man darauf gekommen, dass Dienen, Menschen dienen, ein Kennzeichen von Gemeinde ist? Jesus selbst sagt über sich, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und im gleichen Atemzug sagt er zu seinen Jüngern, dass der Größte unter ihnen ist, der Diener aller ist. Er kehrt damit die Maßstäbe um. Denn damals wie heute ist es eher so, dass der Größte derjenige ist, dem alle dienen, nicht derjenige, der allen dient. Beim Dienen, das scheint auf der Hand zu liegen, geht es um Liebe. Oder wie der Reformator Johannes Bugenhagen es ausdrückt, Dienen ist eine Form der Liebe, und zwar in ihrer alltäglichen Form. Bei dieser Liebe geht es um Nächstenliebe. Und einer der bekanntesten Texte in der Bibel zum Thema Nächstenliebe ist der barmherzige Samariter, den uns jetzt Nathalie Wollenschneider vorlesen wird.
Es handelt sich um das 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums, und zwar die Verse 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, wer ist denn mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt es sich bei einem Leviten, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der dem Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso.
Soweit der Text. Schauen wir uns die Geschichte genauer an. Ein Gesetzeslehrer kommt zu Jesus, ein jüdischer Theologe und Jurist, der sich im Alten Testament auskennt wie in seiner Westentasche. Und er stellt Jesus die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine sehr grundlegende Frage und sie zielt nicht in erster Linie darauf, wie man denn nun in den Himmel kommt, sondern sie dreht sich im Kern um das Leben selbst. Worum geht es im Leben? Worum dreht sich alles? Was soll ich mit dem Leben anfangen? Wie soll ich leben? Was zählt? Auf welche Karte soll ich setzen? Das sind immer aktuelle Fragen, finde ich. Jesus fragt ihn zurück, was meinst du, was das Wichtigste ist? Was liest du dazu in der Bibel? Der jüdische Theologe antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Diese Antwort gibt Jesus an anderen Stellen immer selber. Der Theologe hat sozusagen korrekt geantwortet. Und deswegen braucht Jesus auch nicht viel weiter zu ihm zu sagen als, tu das. Füll das, was du weißt, mit Leben. Tu das und du wirst leben. Die Antwort, die der jüdische Theologe gegeben hat und Jesus an anderer Stelle auch gibt, ist zum einen gar nicht ungewöhnlich und zum anderen sehr. Dass man Gott lieben soll mit ganzer Hingabe, das ist ein Bibelvers aus dem Alten Testament, den heute wie damals jeder Jude morgens und abends als eine Art Glaubensbekenntnis betet. Das ist also eine sehr naheliegende Antwort, wenn man gefragt wird, was ist der Kern deines Glaubens, wenn ich das sage, was ich morgens und abends bete. Ebenso steht im Alten Testament, dass wir unseren Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst. Aber es ist ungewöhnlich, diese beiden Verse gemeinsam als den Kern des Glaubens beziehungsweise als den Kern des Lebens zu beschreiben. Das war ungewöhnlich und neu. Aber der Theologe wusste Bescheid. Er lässt aber auch nicht locker. Er fragt, wer ist denn das, mein Nächster und mein Mitmensch? Zur damaligen Zeit war dieser Begriff des Nächsten sehr verengt. Es handelte sich meistens um die Glaubensgenossen, um die Parteifreunde, um die, die genauso denken, genauso glauben und handeln und leben wie ich. Das waren die Mitmenschen, mehr nicht. Jesus antwortet auf diese Frage, wer ist mein Nächster, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird überfallen, halb totgeschlagen, in einer gefürchteten Gegend, wo selten jemand vorbeikommt. Doch er scheint Glück zu haben. Es kommen zwei Leute vorbei, ein Priester und ein Levit, zwei offizielle Vertreter des Glaubens. Heute wären es vielleicht der Pastor und der Jugenddiakon. Beide sehen das Elend vom überfallenen Mann und wechseln die Straßenseite. Und dann kommt der Samariter, einer, von dem kein Jude jemals Hilfe erwarten würde, einer von denen, die nicht richtig glauben, einer von den Andersgläubigen. Das damalige Verhältnis von Samaritern und Juden lässt sich heute vielleicht vergleichen mit dem Verhältnis zwischen der Linkspartei und der CDU. Und wenn Jesus dem jüdischen Theologen hier einen Samariter als Beispiel hinstellt, dann ist das in ungefähr so, Als wenn jemand in der CDU vorschlagen würde, als nächsten Bundespräsidenten doch den Kandidaten der Linkspartei zu nehmen, weil der so gute neue Ideen habe und vor allen Dingen eine moralisch integere Persönlichkeit sei. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erleben werden. Der jüdische Theologe damals hat es erlebt. Zurück zum Text. Der Samariter sieht den überfallenen Menschen, hat Mitleid mit ihm, hilft ihm, sorgt für ihn, praktisch und finanziell. Und am Ende stellt Jesus wieder eine Frage. Wer ist denn für den Überfallenen zum Nächsten, zum Mitmenschen geworden? Der Theologe antwortet wieder korrekt. Und Jesus versucht ihn wieder zur Handlung zu bringen. Tu das, mach das genauso wie er. Werde aktiv, rede nicht, handle. Ich will auf den Text noch mit drei weiteren Fragen eingehen. Erste Frage: Warum werden Gottes und Nächstenliebe als das Wichtigste im Leben beschrieben? Wie gesagt, das war ungewöhnlich. Aber für Jesus war es zentral. Er hat es an anderer Stelle immer wieder betont. Und ich denke, er will deutlich machen, dass es auch nicht geht. Wir können nicht Gott lieben und den Menschen verachten. Die Menschen, die er als seine Ebenbilder geschaffen hat und die er über alles liebt. Deutlich wird das im ersten Johannesbrief, wo es heißt, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Es ist leicht zu sagen, dass man Gott liebt. Das kann jeder sagen. Aber unsere Liebe zu Gott ist nicht losgelöst von der Liebe zu unseren Mitmenschen. Unsere Liebe zu Gott und vor allem Gottes Liebe zu uns hat Auswirkungen auf unseren Umgang mit den Menschen, denen wir begegnen. Auf unseren Umgang mit unseren ungeliebten Kollegen, den nervigen Typen aus der Gemeinde, der armen und einsamen Frau aus unserem Haus und dem Obdachlosen, den ich auf dem Weg zur Arbeit begegne. Jesus macht das auch deutlich, indem er sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was wir ihnen tun, das tun wir Jesus. Was wir ihnen geben, das geben wir Jesus. Wie wir sie lieben, so lieben wir Jesus. Die Liebe zu Gott wird zur Nächstenliebe und umgekehrt. Und in dieser Hinsicht ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch eine Kritik an einer bestimmten Frömmigkeit. An einer Frömmigkeit, die die Mitmenschen nicht im Blick hat. Gerade der Priester und der Levit gehen vorbei. Gerade die Gottesdiener. Vielleicht waren sie in Gedanken schon mit dem nächsten Gottesdienst beschäftigt oder haben still vor sich hin gebetet. Vielleicht haben sie all die frommen Dinge getan, die man so tut. Aber sie haben den Zusammenhang zwischen ihrem Glauben und ihrer Liebe zu Gott, die man ihnen auch in diesem Gleichnis nicht absprechen kann. Sie haben diesen Zusammenhang zu dem notleidenden Menschen vor ihren Augen nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Das Entscheidende an unserem Leben mit Gott, ist nicht der Gottesdienst am Sonntag, sondern unser Gottesdienst von Montag bis Samstag. Oder wie der Fußballer sagt, entscheidend ist es auf dem Platz. Zweite Frage. Wer ist mein Nächster? Das ist die Frage, die zweite Frage, die der jüdische Theologe Jesus stellt. Und Jesus dreht ganz am Ende des Gleichnisses die Frage um. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt oder ob ihr es schon immer wusstet. Er wechselt die Perspektive. Er fragt, wer wurde für den Überfallenen zum Nächsten? Wer ist ihm ein Mitmensch geworden? Und er wechselt damit die Perspektive. Es ist nicht die Frage, für wen bin ich zuständig und für wen nicht. Wem darf ich helfen und wem nicht? Sondern es ist die Frage, wem kann ich ein Nächster werden? Wem kann ich als Mitmensch begegnen? Und für mich rücken mit dieser Frage zwei Aspekte in den Vordergrund. Das ist erstens der Aspekt der Begegnung und zweitens der Aspekt der eigenen Begabung. Es geht darum, wo ich konkret notleidenden Menschen begegne und welche meiner Begabung notleidenden Menschen hilfreich sein könnte. Es geht nicht um alle Menschen. Es geht erstmal um die Menschen, denen ich begegne. Und es geht um die Gaben und Ressourcen, die ich mitbringe. Was für Nöte nehme ich wahr? Was beschäftigt mich, lässt mich nicht schlafen und macht mich wütend? Und was kann ich gut? Wo liegen meine Begabungen? Wovon habe ich viel? Wovon kann ich etwas abgeben? Was kann ich für Zeit, Ideen, Kreativität und Geld investieren, um ihnen zu helfen? Wem kann ich ein Nächster werden? Und wo trifft meine Begabung auf die Not, der ich begegne? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Bei der Frage, wem kann ich ein Nächster werden, ist ein Aspekt schon angeklungen, der mir nochmal wichtig ist zu betonen. Unsere Nächstenliebe kann nicht da enden, wo der Kreis unserer Freunde, Familie, Kollegen und Gemeindemitglieder endet. Durch die ganze Bibel hindurch liegen Gott besonders die am Herzen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die, die außen vor sind. Die Benachteiligten, die Armen, die Kranken, die Ausländer, die Hartz-IV-Empfänger, die Inhaftierten und so weiter. Das wird allein deutlich, wenn wir auf Jesus schauen. Er ist zu denen gegangen, die am Rande der Gesellschaft standen und hat ihnen geholfen. Probleme hatte er dagegen eher mit den Frommen und den Etablierten. Wenn wir also von Nächstenliebe sprechen, dann hat diese Nächstenliebe immer in besonderer Weise die Benachteiligten im Blick. Dritte Frage. Wozu soll ich meinen Nächsten lieben? Keine Frage, die der jüdische Theologe gestellt hat, die aber ich stelle. Hätte er ja auch machen können, hatte aber nicht. Ich denke, dass es wichtig ist, wie wir diese Frage beantworten. Wozu soll ich meinen Nächsten lieben? Ich denke, das hat Auswirkungen darauf, wie wir lieben und wie wir handeln. Ich denke, dass wir nicht auf diese Frage antworten können, damit ich in den Himmel komme oder damit ich Gott gefalle oder damit Gott Gefallen an mir hat. Es geht auch nicht darum, dass der Nächste meine Gemeinde toll findet und sich leicht an den Gottesdienst einladen lässt. Es geht nicht darum, durch meine Nächstenliebe Leute bekehren oder missionieren zu wollen. Auch wenn es nichts Schöneres gibt, wenn Menschen die Liebe Gottes für sich entdecken. Aber das kann nicht das Ziel und die Motivation unserer Nächstenliebe sein, denke ich. Es geht meiner Meinung nach vielmehr um die Ausbreitung vom Reich Gottes. Es geht darum, dass wir das schon leben, was uns im Himmel erwartet. Es geht darum, dass der Himmel die Erde berührt, so wie das in der Überschrift von der Predigtreihe lautet. Dass der Himmel die Erde berührt und immer mehr durchdringt, wie ein Sauerteig den ganzen Teig. Es geht darum, was wir im Vater unser beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nichts anderes heißt Reich Gottes. Gott ist König. Sein Wille, sein Wunsch, sein Traum wird Wirklichkeit. Immer mehr. Gott will diese Welt umgestalten und verändern. Und er will das nicht alleine tun, sondern mit uns. Es ist klar, all unsere Anstrengungen werden Gottes Traum nicht verwirklichen. Aber all unsere Anstrengungen werden auch nicht umsonst sein, sondern können ihren Beitrag dazu leisten, die Welt umzugestalten. Das ist für mich der Grund und die Motivation und das Ziel und die Antwort auf die Frage, wozu soll ich meinen Nächsten lieben? Deutlich wird das für mich an einem modernen Gleichnis, was ich aus einem Lied habe von Gerhard Schöne. Da geht es um Himmel und Hölle. Das Lied heißt auch so, Himmel und Hölle. Und es geht um einen Mann, der ins Koma fällt, mal eben kurz bei Gott vorbeischaut und Gott sagt, was willst du denn hier? Du bist doch noch gar nicht dran. Aber er denkt sich, ja, wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir mal eben kurz Himmel und Hölle. Dachte er, okay, kann man sich mal ansehen. Zuerst die Hölle. Die Hölle wird als ein Raum beschrieben, in dem viele Menschen um einen Suppentopf sitzen. Sie haben sehr lange Kellen in der Hand und schöpfen die ganze Zeit Suppe aus dem Topf. Aber niemand bekommt die Kelle in den Mund. Egal, wie geschickt sie sich anstellen, die Kelle ist viel zu lang. Alle sehen unglücklich aus und sind zänkisch, hungrig und schmal. Dann der Himmel. Sieht ganz genauso aus. Ein Topf in der Mitte, ganz viele Leute drumherum mit ewig langen Kellen. Doch hier sind die Menschen alle wohlgenährt und gut gelaunt, denn sie füttern sich mit den langen Kellen gegenseitig. Darum geht es. Himmel und Hölle können wir nicht erst nach dem Tod erleben, sondern schon ganz real hier auf Erden. Der Himmel als das Reich Gottes ereignet sich dort, wo man einander liebt, hilft und dient. Und bei unserem Leben mit Gott geht es darum, schon die Melodie einzuüben, die wir in Gottes neuer Welt einmal singen werden und sie dadurch schon hörbar zu machen. Eine kurze Zusammenfassung und eine abschließende Frage. Menschen dienen heißt nichts anderes, als sie praktisch zu lieben. Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Es geht nicht um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich ein Nächster werden? Bei den Nächsten sind besonders die Armen und Benachteiligten im Blick. Und Ziel und Motivation unserer Nächstenliebe ist, das Reich Gottes auszubreiten. Was fangen wir damit jetzt an in unserem Alltag und in dieser Stadt? So banal und widersprüchlich es klingt, ist ein erster Punkt, dass wir darüber reden. Dass wir darüber reden, dass Nächstenliebe ein Kennzeichen und eine Aufgabe von Gemeinde, von Kirche und damit von jedem einzelnen Christen ist. Es geht nicht nur um den Gottesdienst, das Gebet, die Evangelisation. Es geht nicht nur um die Innerlichkeit unseres Glaubens, sondern darum, dass unser Glaube im praktischen Tun konkret wird. Durch dieses Darüberreden halten wir diesen Aspekt wach, bei uns, bei anderen und in der Gemeinde. Wie machst du das mit der Nächstenliebe? Was spielt das in deinem Leben für eine Rolle? Was fällt dir daran leicht und was überhaupt nicht? Natürlich erschöpft sich das, was wir tun können, nicht in dem Darüberreden, sondern es geht um das Tun selbst. Das kann zum Beispiel in unseren Lebenskontexten sein. In unserem Beruf, ganz egal, was wir tun. Ob wir einen sozialen Beruf haben, das ist dann meistens noch relativ einfach. Oder in der Wirtschaft oder auf dem Bau, wo auch immer. Wir können uns engagieren in unserer Stadt und in unserem Stadtteil. Im Café für Obdachlose, beim Mittagstisch für Kinder, bei der Arche. Wir können es für uns mal als ein geistliches Anliegen sehen, dass wir uns unseren Platz suchen. Unseren Platz suchen, wo wir mit unseren Gaben die Nächstenliebe konkret werden lassen können. Und natürlich gilt das auch für uns als Gemeinde der Jesus Friends. Wir müssen weiter dranbleiben an der Frage, wie wir die Nächstenliebe fördern und umsetzen können. Wir stellen uns diese Frage bei den Missionar-Lebentreffen und wir merken, dass es nicht leicht ist, eine Antwort darauf zu finden, wie und was wir machen können. Trotzdem denke ich, ist es gut und wertvoll, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und wie auch immer, was auch immer wir tun, um unsere Nächstenliebe konkret werden zu lassen, es wird nicht leicht. Wir brauchen Gottes Kraft dafür. Und wie in so vielen Bereichen des Glaubens brauchen wir beides. Unsere Anstrengung und dass Gott uns seine Kraft dafür schenkt. Es geschieht nicht ohne uns, aber auch nicht allein durch uns. Und wenn Bob Dylan singt, dass wir alle jemanden dienen müssen, dann können wir daran denken, dass Gott zu dienen immer auch heißt, den Menschen aus Liebe zu dienen. Dies gilt es nicht nur zu wissen, sondern zu tun, so wie Jesus sagt: Tu das und du wirst leben. In diesem Sinne, Amen.